Gerechtigkeit und Loseblatt. Die Woche im Recht. Ein Podcast von NJW und Beck Aktuell.
Es ist Donnerstag, der 25. Juni, wenigstens noch für ein paar Stunden. Mein Name ist Hendrik Widowild, ich bin Rechtsanwalt, Kolumnist und Strategieberater. Ja, aus Hamburg, aber ich melde mich nicht aus Hamburg, denn ich sitze in einem süßen kleinen Berliner Boutique-Hotel in Charlottenburg. Und mit mir verbunden ist
Maximilian Amos, ich bin Redakteur bei Beck Aktuell und leider einfach zu Hause im Homeoffice. Aber man kann nicht
boring.
Alles haben.
Boring.
Ne? Ja.
Also, hier in Berlin ist gute Stimmung. Nicht nur, weil es absolut brutal heiß ist, sondern die Koalition, die will ja ein Rentenpaket umsetzen. Und wenn man sich hier in politischen Kreisen ein bisschen herumtreibt, merkt man, dass es alle irgendwie ganz angezündet hat. So nach dem Motto, Deutschland kann jetzt doch irgendwas. Die Experten haben entschieden, der Kanzler will es umsetzen. Da entsteht so etwas wie Momentum. Merz hat schon gesagt, Wohlstand für alle war früher. Jetzt würde Wohlstand für die Jugend gelten. Außerdem hat Deutschland ja die Côte d'Ivoire reingesagt und gleich spielt Nationalelf gegen Ecuador. Also ich habe ein bisschen gegoogelt, um mich fußballmäßig einzustimmen und deswegen sind wir gute
Dinge.
Das
hast du toll gemacht. Also meinen Respekt dafür.
Ja, danke. Dafür bist du hier, um mich gelegentlich zu loben.
Die wissen auch, wie viel dir das abgenötigt hat, dich mit Fußball zu befassen für diese 2 Minuten, die das gedauert hat, zu googeln.
Ja, deswegen betone ich das auch nochmal.
Ja.
Aber da fällt mir noch was anderes ein. Ich habe noch gar nicht gesagt, die wievielte Folge haben wir denn eigentlich? Ich glaube,
lass mich mal durchzählen. Letzte Woche war, glaube ich, die 99. Und dann ist ja diese Woche die 100.
Das kriegen sogar Juristen hin. Dann ist es die 100. Folge. Ja,
Mensch. Hätten wir das mal vorher gewusst, ne?
Und jetzt hängen wir hier so unglamourös in unseren warmen Buden rum. Aber wir haben zumindest eine Grußbotschaft von keiner geringeren als Pia Lorenz.
Ja, hallo. Ich sende euch herzallerliebste Grüße aus dem Camper. Und zwar verbunden mit dem Geständnis, dass ich einfach ein wahnsinnig schlechtes Verhältnis zu Jahrestagen habe und zu Jubiläen und ehrlich gesagt auch zu Geburtstagen. Aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Und das habe ich jetzt davon. Bei der sowieso ein bisschen komplizierten Urlaubsplanung in der Redaktion von Beck Aktuell und NJW habe ich die 100. Folge von Gerechtigkeit und Loseblatt übersehen. Was soll ich sagen? Jetzt bin ich nicht bei euch bei diesem grandiosen Jubiläum. Also, ich gratuliere uns und euch natürlich trotzdem und natürlich danke ich euch, nicht nur euch beiden, dass ich jetzt hier so schön vor mich hin urlauben kann. Ich danke ganz unbedingt auch allen anderen, die beteiligt sind an Gerechtigkeit und Loseblatt, auch hinter den Kulissen, also in der Redaktion, im Studio und ihr wisst schon. Und natürlich danke ich vor allem unseren wirklich treuen und, was uns sehr, sehr freut, immer zahlreicheren Hörerinnen und Hörern. 100. Folge, wie krass. Aber ich finde, das reicht jetzt hier, genug Lobhudelei. Trinken kann ich virtuell auf euch und mit euch auch im Urlaub total gerne. Also Prost auf die 100. Folge von Gerechtigkeit und Loseblatt. Für mich geht's jetzt zurück in die Hängematte und für euch geht's jetzt, wie ich doch mal dringend hoffen möchte, endlich mal ab an die Arbeit. Kommt, zum Jubiläum sag ich heute mal deinen Text, Hendrik. Das sind unsere Themen. Tschüss.
Am Donnerstag debattierte der Bundestag ein Thema, das unangenehm ist in vielerlei Hinsicht. Die Deutschen freuen sich nämlich über Organe, geben sie aber nicht so gern her. Welche Lösungen nun auf dem Tisch liegen und warum das politisch ziemlich unübersichtlich ist, das besprechen wir mit Michael Lindemann. Das ist der Leiter der Vertrauensstelle Transplantationsmedizin. Es herrscht Aufregung in der Bubble. Die Welt hat die Justiz kritisiert, die sei Teil des Problems. Da sind natürlich auch wir jetzt aufgeregt und fragen nach. Was macht das mit der Justiz? Das sagt uns Dr. Laurent-Jacques-Maurice Lafleur vom OLG München. Und wir sprechen kurz über den Rundfunkbeitrag, warum darüber gerade in Karlsruhe gestritten wurde und ob es um 58 Cent geht oder doch um 11 Milliarden Euro. Und dann sprechen wir noch, warum sich das ZDF Elon Musk geschlagen geben musste.
Das hat uns bewegt.
Heute hat der Bundestag über Organspenden debattiert, insbesondere die Frage, wie man die Spendenbereitschaft erhöhen kann. Derzeit warten nämlich 8000 Menschen auf ein Organ und wer die Debatte verfolgt, weiß, wie dramatisch diese Warterei ist für Menschen, die ein Organ benötigen. Und man weiß dann auch, dass das Warten durchaus schlicht mit dem Tod enden kann. Ich konnte mir die Debatte heute nicht ansehen, obwohl ich hier in Berlin war, aber bin jetzt mit einem wirklichen Experten in dieser Frage verbunden, der sie sich angeschaut hat, nämlich mit Professor Dr. Michael Lindemann. Er ist Leiter der Vertrauensstelle Transplantationsmedizin, Inhaber des Lehrstuhls für Strafrecht, Strafprozessrecht und Kriminologie an der Uni Bielefeld und er ist Off-Counsel in einer medizinrechtlichen Kanzlei. Herr Lindemann, vielen Dank, dass Sie heute so spät noch Zeit für uns haben.
Sehr gerne.
Schildern Sie mir doch den Eindruck erst einmal. Wie haben Sie die Debatte empfunden? Sie haben heute gesagt, Sie haben eben schon im Vorgespräch gesagt, Sie haben 2 Stunden geschaut. Wie war es denn so für Sie?
Ja, ich muss sagen, das war schon wirklich sehr beeindruckend, mit welcher im Grunde genommen Ernsthaftigkeit über diese Dinge da gesprochen worden ist. Das war sehr, sehr detailreich zum Teil. Es waren natürlich viele Wortbeiträge, die aber tatsächlich gezeigt haben, dass sich die Abgeordneten intensiv mit diesen Fragen auseinandergesetzt hatten und entsprechend dann natürlich zu unterschiedlichen Schlüssen gekommen waren. Aber das war schon von einer großen gegenseitigen Wertschätzung geprägt. Also es gab keine oder kaum Zwischenrufe beispielsweise, sondern wirklich auch eine Atmosphäre, die dem Gegenstand, glaube ich, wirklich sehr angemessen war.
Es ist ja nicht das erste Mal, dass der Bundestag das Thema debattiert. Kommen wir gleich noch zu. Lassen Sie uns noch mal einen Schritt zurücktreten für diejenigen, die vielleicht nicht so sehr vertraut sind mit dem Thema. Wir brauchen mehr Spender, gerade in Deutschland. Warum ist das gerade bei uns so?
Ja, das ist natürlich immer etwas schwierig auf den Punkt zu bringen. Da spielen sicherlich eine ganze Menge Faktoren mit. Das ist auch heute in der Debatte noch mehrfach angeklungen, dass es für ein gut funktionierendes Transplantationssystem viele Stellschrauben gibt, an denen man drehen könnte. Das fängt an bei der Spendererkennung in den Krankenhäusern. Da geht es um Finanzierungsfragen, um die Frage, ob eben das Personal, das man dann für solche Spendererkennung braucht, auch wirklich für diese Aufgaben freigestellt ist, ob die Hausleitung dem Ganzen sozusagen Rückhalt gibt. Aber es gibt eben auch diese großen Stellschrauben, wie beispielsweise die Frage, braucht es eine aktive Zustimmung der potenziellen Spender oder haben wir eben eine Widerspruchslösung, bei der jemand grundsätzlich als Organspender gilt, wenn er nicht widersprochen hat. Es gibt auch noch, darüber können wir vielleicht auch gleich noch sprechen, einen Unterschied zwischen verschiedenen Ländern. In Deutschland haben wir das Hirntodkriterium. Das heißt also, es muss der irreversible Hirntod festgestellt werden in einer aufwendigen Diagnostik. In vielen anderen europäischen Ländern haben wir inzwischen eine Spende nach Herz-Kreislauf-Stillstand. Und das hat in den Ländern auch dazu geführt, dass das Aufkommen an Spenden deutlich höher inzwischen ist. Also es gibt verschiedene Aspekte, bei denen wir sozusagen jeweils eine ungünstige Konstellation haben in Deutschland.
Ich habe kürzlich in einem politischen Podcast die These vernommen, dass unsere Spendenbereitschaft deswegen auch ein bisschen geringer ausgeprägt ist, wegen eben unserer Erfahrungen während der Nazizeit, wo der Mensch sozusagen verobjektiviert wurde und man da eine besondere Scheu noch mit sich herumträgt. Würden Sie sagen, dass das eine valide These ist?
Also ich glaube schon, dass es eine gesteigerte Sensibilität gegenüber Übergriffen des Staates gibt und von einigen wird eben diese Widerspruchslösung als sehr übergriffig empfunden. Wir neigen, glaube ich, auch in Deutschland dazu, solche Debatten sehr grundlagen- oder prinzipienorientiert zu führen, was grundsätzlich ja auch nicht verkehrt ist, aber was in solchen Fällen eben dann dazu führt, dass beispielsweise das Selbstbestimmungsrecht der Betroffenen sehr stark gemacht wird. Ich würde aber auch denken, dass gerade mit Blick auf die jetzt immer noch relativ geringe Spendenaufkommen natürlich auch die Transplantationsskandale der jüngeren Vergangenheit auch irgendwo Spuren hinterlassen haben. Also wir waren mal besser und das ist sehr stark abgestürzt und wir haben jetzt mit Mühe so, uns sozusagen wieder herangearbeitet. Aber das ist eben auch ein schwieriger Prozess. Also so ein gewisses Misstrauen. Sicherlich haben auch die letzten Jahre, in denen so Verschwörungstheorien ins Kraut geschossen sind, dazu beigetragen, dass halt beispielsweise so Debatten um den Hirntod inzwischen wieder verbreitet, habe ich den Eindruck, geführt werden. Also ist das wirklich ein valides Todeskriterium oder ist das nicht im Grunde genommen ein, wenn man so will, Trick, um an die Organe heranzukommen? Das wird inzwischen wieder in sozialen Medien rauf und runter debattiert. Also insofern spielt da sicherlich auch so ein bisschen, spielen mehrere Faktoren zusammen.
Sie haben jetzt schon angesprochen, welche Vorschläge auf dem Tisch liegen, die Widerspruchslösung. Das heißt, es wird sozusagen so getan, als würde man zustimmen, es sei denn, man leistet einen aktiven Widerspruch. Schweigen würde hier also Zustimmung bedeuten. Das kennen wir aus dem Zivilrecht, ist eigentlich ein No-Go. Können Sie die beiden Vorschläge, die jetzt auf dem Tisch liegen, einmal juristisch bewerten? Wie muss man die unterscheiden?
Also es ist sicherlich so, dass diese Widerspruchslösung eine gewisse Zumutung mit sich bringt. Also man hat sozusagen eine, wenn man so will, Obliegenheit, sich zu entscheiden. Man muss halt, wenn man verhindern möchte, dass man postmortal zum Organspender wird, aktiv werden. Und das ist natürlich schon eine Besonderheit. Und das ist ein, wenn man so will, Eingriff in das Selbstbestimmungsrecht, dieser Zwang, sich damit zu befassen. Es wird dann häufig gesagt, man müsse eben Rücksicht darauf nehmen, dass Menschen sich damit vielleicht einfach nicht befassen möchten, ohne dass es diese negative, für sie negative Konsequenz hat, dass das dann dann quasi als eine Festlegung impliziert. Und natürlich ist es so, dass im juristischen Schweigen als Zustimmung jedenfalls die große Ausnahme bilden sollte. Die Zustimmungslösung, die wir haben, das muss man sich aber auch klar machen, ist ebenfalls eine erweiterte Zustimmungslösung insofern, als ja auch schon nach dem geltenden Gesetz grundsätzlich die Einwilligung des potenziellen Spenders erforderlich ist, wenn aber keine valide Äußerung vorliegt dieser Person. Das ist ja inzwischen auf mehreren Wegen möglich. Im Organspenderegister kann man das eintragen lassen. Man kann den klassischen Organspendeausweis haben. Man kann das auch in der Patientenverfügung regeln. Aber wenn alles das nicht da ist, werden die Angehörigen eben gefragt. Und das ist die erweiterte Zustimmungslösung. Die sollen dann nach dem mutmaßlichen Willen des potenziellen Spenders entscheiden. Und das ist schon auch eine gewisse Zumutung. Das ist heute in der Debatte auch mehrfach angesprochen worden, dass natürlich gerade in der Situation, in der man einen Angehörigen verloren hat, also in der man die Nachricht bekommen hat, dass diese Person eben irreversibel geschädigt ist, dass man dann entscheiden soll und ergründen soll, was hätte diese Person wohl vielleicht gewollt. Und wenn man, was immer noch, denke ich, nicht ganz selten vorkommt, darüber eigentlich in der Familie nie so richtig gesprochen hat, dann stochert man im Nebel. Und das führt nach den bisherigen Erfahrungen dazu, dass dann häufig gesagt wird, ich fühle mich damit nicht wohl, vielleicht lieber nein. Und dann wird das Ganze eben im Grunde genommen, führt es nicht zur Organspende. Man hört aber eben auch, dass Angehörige im Nachgang mit dieser Last durchaus auch hadern, dass sie überlegen, war das jetzt richtig? Entsprach das wirklich dem Willen der verstorbenen Person? Also insofern muss man sehen, dass diese Zustimmungslösung auch nicht nur eine reine Entscheidungslösung für den betreffenden Spender ist, sondern eben die Angehörigen mit ins Boot nimmt. Und das würde man mit der Widerspruchslösung insofern vermeiden, als man eben sagen würde, die Default-Option sozusagen ist dann halt Spende, nicht? Und eben nicht das Gespräch mit den Angehörigen darüber, was eventuell dem Willen der betroffenen Person entsprechen könnte.
Also es fällt ja bei dieser Debatte auf, dass diese Überzeugung wirklich quer durch die Parteien gehen. Ich glaube, die AfD war relativ geschlossen. Beatrix von Storch hat gesagt, der Mensch dürfe kein Ersatzteillager sein. Gut, klar und deutlich. Aber die Grünen standen sich ja teilweise selbst gegenüber, genauso die SPD und ebenso bei der Union. Sie haben eben schon angesprochen, dass es eng verbunden ist mit der Frage, so, wann ist denn nun ein Mensch eigentlich tot? Hat das damit was zu tun? Liegt das auch daran, dass wir so ein Durcheinander haben bei diesen Fragen? Ich meine, wir haben es häufiger bei bioethischen Fragen, aber ist das jetzt damit auch verknüpft mit der Frage?
Also das Hirntodkriterium ist sicherlich ein etwas unbequemes Kriterium, weil das unseren Intuitionen von Tod eigentlich nicht entspricht. Man muss ja sehen, dass die betroffenen Personen auf der Intensivstation eben liegen. Der Brustkorb hebt und senkt sich. Sie werden eben beatmet, aber sind noch rosig sozusagen. Das ist also, im Grunde entspricht das nicht unseren Vorstellungen von einem toten Menschen. Gleichzeitig muss man sagen, das ist eben, die Diagnostik läuft ja darauf hinaus, eine irreversible Schädigung, ein Ausfall des Gehirns fest. Es gibt also keinen Weg zurück, nicht? Und es gibt auch beispielsweise kein Schmerzempfinden mehr. Aber das ist ein schwierig zu verstehendes Konzept, das, glaube ich, schon Schwierigkeiten bereitet, sozusagen sich dem zu öffnen und dem zuzustimmen. Das ist im Übrigen eben beim Herz-Kreislauf-Stillstand sehr viel einfacher, weil da im Grunde dann mit der ganzen maschinellen Beatmung aufgehört wird. Also die Unterstützungssysteme werden runtergefahren und dann findet eben der Stillstand statt. Und das ist auch im Übrigen etwas, wo die Angehörigen dann dabei sein können und dann können sie es besser nachvollziehen. Also ich hatte oder habe schon den Eindruck, dass das in der Debatte inzwischen immer wieder eine Rolle spielt. Es ist vereinzelt auch angeklungen heute, nicht so dominant, aber eben schon, dass eben dieser Aspekt des Hirntods, das sei ja nicht so ganz geklärt. Es wurde auch wieder ein Beispiel von einem Jungen, das mal durch die Presse gegangen ist, gebracht, bei dem die Hirntoddiagnostik angelaufen war, muss man sagen, schon relativ weit fortgeschritten war. Und das sind so Berichte, die darauf hindeuten, dass der dann wieder zurückgekommen ist und inzwischen eben im Grunde genommen wieder ein jedenfalls irgendwie normales Leben führen kann. Und das ist natürlich so ein Paradefall. Das sind dann auch in der Presse so Überschriften, doch nicht tot, Fragezeichen oder auch Ausrufezeichen. Also das verunsichert die Leute natürlich. Das spielt schon eine Rolle.
Es ist eine Horrorvorstellung. Also das kann man ja keinem erklären. Dann kann man ja kaum jemandem sagen, werd mal Organspender, wenn dann so eine Story kursiert. Selbst wenn die statistische Wahrscheinlichkeit wahnsinnig gering ist, dass man davon dann selbst betroffen ist.
Ja, wobei man auch in dem Fall eben sagen muss, also da war die Diagnostik angelaufen und das war auch jemand, ein Junge mit einem schweren Unfall und einer schweren Schädigung. Aber offensichtlich war die nicht so schwer, dass das Ganze irreversibel war. Das ist aber festgestellt worden. Und ich muss schon sagen, als Leiter der Vertrauensstelle und auch in verschiedenen anderen Funktionen, Personen, die ich da mittlerweile im System wahrgenommen habe, muss ich sagen, also das wird bei uns wirklich mit sehr großer Ernsthaftigkeit betrieben. Man muss ja sagen, die Lehren aus den Organspendeskandalen bei uns waren ja gewesen, maximale Transparenz, maximale Durchleuchtung des Systems, maximale Dokumentation. Und insofern ist es wirklich so, dass jeder einzelne Fall auf eine Art und Weise dokumentiert ist, die auch im Nachgang den Experten eigentlich immer ermöglicht zu prüfen, ist es wirklich alles mit rechten Dingen zugegangen und ist das alles ordnungsgemäß gelaufen. Und diese Hirntoddiagnostik, die ist so komplex, da braucht es also ein riesiges Schaubild, um zu zeigen, was für einzelne Schritte erforderlich sind. Und selbstverständlich würde immer sofort abgebrochen, wenn man feststellt, dass das die Kriterien nicht erfüllt. Also dass es in irgendeiner Form auch nur Zweifel gibt. Das ist ja ganz klar.
Wenn Sie jetzt auf die Debatte blicken, sich das heute angeschaut haben, wir hatten ja vor 6 Jahren schon mal einen Anlauf, eine Widerspruchslösung einzuführen, da ist es gescheitert. Könnte es jetzt klappen? Und was glauben Sie, wie diese Debatte sich jetzt weiterentwickeln wird?
Das ist wirklich schwer zu prognostizieren, weil man wirklich sagen muss, klar, es mag vielleicht auch ein bisschen der Choreografie des Hauses geschuldet sein, aber es war im Grunde nach meinem Eindruck mehr oder weniger ein ausgewogenes Verhältnis von Pro- und Contra-Stellungnahmen. Aber wirklich, wie Sie es schon gesagt haben, durch die Fraktionen hinweg, selbst ein AfD-Abgeordneter hat eben sozusagen pro, zumindest in Ansätzen pro Widerspruchslösung gesprochen. Also es gab tatsächlich durch alle Parteien hindurch diesen Riss oder jedenfalls diese unterschiedlichen Auffassungen. Und insofern ist es wirklich schwer zu sagen. Es gab ja die Bundesratsinitiative jetzt auch schon, in der mehrere Länder sich auch dafür stark gesagt haben, dass es die Widerspruchslösung geben solle. Also ich habe schon den Eindruck, dass was in Bewegung gekommen ist. Die Berichterstattung scheint mir auch so zu sein, auch und zwar durch alle Medienarten hindurch, dass so ein bisschen deutlich gemacht wird, es geht um Leben und Tod, es geht wirklich um was. Und dass so diese Skandalisierungsneigung, die ja vielleicht auch mal sein könnte, gerade bei Boulevardmedien, aktuell nach meinem Eindruck nicht so ausgeprägt ist. Also insofern hätte ich eine moderate Hoffnung, aber am Ende kann man natürlich nicht sagen, wie sowas dann ausgeht.
Und noch eine ganz praktische, fast schon persönliche Frage. Ich saß kürzlich beim Bürgeramt, um mich umzumelden, und dann wartete ich, bis die Dame da mit dem Tippen fertig ist. Und links neben mir war ein kleiner Aufsteller und da standen so kleine Organspendeausweise drin. Und ich muss sagen, ich habe dieses Thema auch vor mir hergeschoben, ehrlich gesagt aus Faulheit, gar nicht wegen ethischer Unentschlossenheit. Und während sie dann also das Ding da ausfüllte, füllte ich dann meinen kleinen Ausweis aus und schickte ihn ins Portemonnaie. Sicher, kann man auch digital machen, weiß ich alles, aber Stichwort Faulheit und Nudging. Hat man da wirklich eigentlich schon alles gemacht? Weil mich hat das jetzt erst erreicht, weil ich umgezogen bin und auf dem Amt saß. Klar, diese Werbung an der Autobahn oder sonst wo habe ich auch schon alles gesehen, aber da reagiert man ja nicht. Aber hat man da wirklich schon alles gemacht? Ich meine, hätte man nicht einfach zum Beispiel allen Leuten so ein Ding nach Hause schicken können und sagen können, hier, wenn ihr jetzt mal 5 Minuten Zeit hast, unterschreibt das doch mal.
Also man kann natürlich immer mehr machen. Also das war heute auch ein häufig gehörtes Argument der Gegner der Widerspruchslösung. Die sind eigentlich ja der Auffassung, wir müssten das, was 2020 verabschiedet worden ist, nämlich diese Entscheidungslösung. Bei uns heißt das ja eigentlich nicht Zustimmungslösung, sondern Entscheidungslösung, weil ganz viele Maßnahmen getroffen werden sollten, um die Menschen zu einer Entscheidung zu bringen, die sie dann aber trotzdem noch aktiv treffen müssen. Also insofern war das ein häufig gehörtes Argument, dass dafür noch nicht genug getan worden sei. Mhm. Ich kann das eigentlich nicht nachvollziehen. Ich finde, das Thema ist schon sehr präsent. Und wer sich informieren möchte, kann das auch tun. Man stößt auf viele Berichterstattungen, viele Sendungen, auch im Fernsehen, in den sozialen Medien scheint es mir schon präsent zu sein. Es gab diese Werbekampagne. Und es ist ja auch so, dass Befragungen eigentlich zeigen in der Bevölkerung, es gibt eben diese breite Zustimmung. Also 85% der Menschen in einer Befragung haben gesagt, sie stehen dem grundsätzlich positiv gegenüber. Und ganz viele wollen eigentlich grundsätzlich spenden. Sie kriegen nicht so diesen letzten Schritt hin.
Ja, ja. Und ich weiß nicht, was man diese letzte einem, kleine Faulheit, die doch.
Das ist richtig, aber ich weiß eben auch nicht, was man in einem Land wie unserem tun soll, um diesen Schritt eben sozusagen herbeizuführen. Ja. Und dann muss ich auch sagen, also wenn es als Zumutung empfunden wird, dass man sich bei der Widerspruchslösung wirklich hinsetzen muss und diese Entscheidung dann einmal treffen muss, also so eine Dauerbeschallung, macht das doch jetzt mal, das kann ja eigentlich auch den Gegnern der Widerspruchslösung auch als nicht so viel weniger eingriffsintensiv erscheinen. Also wenn das Thema jetzt so omnipräsent wäre, dann wäre es ja im Grunde genommen auch eine ziemliche Zumutung, die damit verbunden wäre. Aber ich finde einfach, es ist ja sehr präsent und es gibt viele, die sich dafür aussprechen. Und ich meine eigentlich, das wird schon getan. Also natürlich kann man immer mehr machen, aber zum Beispiel, es gibt ja diese Aufklärung auch durch die Hausärzte. Da ist es eben aktuell so, dass das auf dem Prüfstand steht, dass es dafür so eine kleine Mini-Vergütungsgebühr gibt. Das ist dann der Schritt in die falsche Richtung. Also ich glaube schon, dass die Hausärzte zum Beispiel wichtige Multiplikatoren sind, die in den Gesprächen mit ihren Patienten darauf hinweisen können und sollen. Und dann braucht man dafür mal eine Minute. Und dafür sollte natürlich auch Geld da sein. Und das würde ich auch so sehen.
Rose Lindemann, ganz, ganz vielen Dank für Ihre Eindrücke, dass Sie sich das quasi für uns angeschaut haben und Ihre Expertise noch dazu geben konnten. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Der Aufreger der Woche.
Ein Kommentar in der Welt vom vergangenen Freitag hat wieder einmal die Debatte über die Justiz und auch so ein bisschen über ihre öffentliche Delegitimierung neu entflammt. Der Chefkommentator, so nennt er sich, Andreas Rosenfelder von der Welt, wirft in seinem Kommentar einer aktivistischen Justiz, das ist ein Zitat, vor, der, nochmal Zitat, illegalen Massenmigration Beihilfe zu leisten, anstatt bei der Rückkehr zu Recht und Ordnung zu helfen. Solche Urteile, schreibt er, gefährden den Rechtsstaat. Hintergrund war eine Entscheidung des VG Berlin, das die Zurückweisung von Asylsuchenden an der deutschen Grenze als rechtswidrig eingestuft hatte. Und Rosenfelder schrieb, die Richter würden eine Begrenzung der illegalen Massenmigration verhindern, indem sie einmal mehr das heilige Unionsrecht durchsetzten. So, man braucht wenig Fantasie, um sich vorzustellen, dass die Empörung zumindest in der Juristenblase auf LinkedIn relativ groß war. Abseits dessen erntete er damit wohl aber, so zumindest eine Weltumfrage, überwiegend oder eine gewisse Zustimmung, so formuliere ich es mal. Und das wirft natürlich auch die Frage auf, einmal, warum empört sich die Öffentlichkeit so sehr über die Arbeit der Justiz und warum herrscht da so ein Misstrauen? Und was macht umgekehrt auch so ein Artikel oder auch ein Konvolut, solche Artikel, die ja regelmäßig erscheinen, mit der Arbeit der Gerichte selbst? Ich spreche jetzt dazu jetzt mal mit Laurent Lafleur. Er ist Richter am Oberlandesgericht München im zweiten Strafsenat und seit dem 1. Dezember 2022 leitet er dort auch die Pressestelle für Strafsachen und ist immer sehr engagiert, würde ich sagen, im Dialog zwischen Justiz und Öffentlichkeit und erzählt uns jetzt mal so ein bisschen, was er von dieser Diskussion hält. Herzlich willkommen bei Gerechtigkeit und Loseblatt, Herr Lafleur.
Danke für die Einladung, Herr Amos. Schön, hier zu sein.
Ja, Sie waren ja auch Teil dieser, ich will jetzt gar nicht sagen Empörung, aber der öffentlichen Reaktion auf LinkedIn, auf diesen Kommentar. Und Ihr Kollege Marc Petit hat sich ja auch, aus der schleswig-holsteinischen Justiz, hat sich ja auch dazu geäußert und hat das als Trumpismus at its best, glaube ich, bezeichnet, diesen Kommentar in der Welt. Erstmal vielleicht die Frage, was haben Sie eigentlich gedacht, als Sie den gelesen haben oder als Sie darauf aufmerksam wurden?
Ich bin tatsächlich über LinkedIn darauf aufmerksam geworden. Es war jetzt kein konkreter München-Bezug, sodass es mir jetzt nicht automatisch durch meine diversen Google-Alerts oder durch meine tägliche Presseauswertung jetzt in den Rechner gespült worden wäre, sondern wurde auf LinkedIn darauf aufmerksam, musste mir dann den Artikel zunächst noch besorgen, weil er hinter der Bezahlschranke war. Und nachdem ich ihn dann gelesen hatte, dachte ich mir, ach, jetzt geht das schon wieder los. Eine Haltung, die man auch von anderen Weltjournalisten schon mal gelesen hat. Also Ulf Poschardt gehört zu denjenigen, die in ähnlicher Art und Weise argumentieren. Jan Fleischhauer, früher beim Spiegel, jetzt beim Fokus, tendiert auch manchmal in die Richtung. Und es ist so eine pauschale Justizkritik, in der der Justizaktivismus unterstellt wird. Logischerweise dann immer gegen die eigene politische Überzeugung. Ansonsten wäre der Aktivismus wahrscheinlich nicht so schlimm. Der angenommene Aktivismus. Und dann aber leider gar keine Auseinandersetzung in der Sache erfolgt.
Ja.
Und das finde ich immer schade. Also Justiz darf, soll, muss kritisiert werden in einem Rechtsstaat. Was ich schwierig finde, ist, wenn wir für Dinge kritisiert werden, für die wir ehrlich gesagt gar nichts können. Also letzten Endes, Rosenfelder fordert hier in seinem Artikel, so verstehe ich ihn jedenfalls, dass wir einer politischen Mehrheitsmeinung folgen sollen, wobei diese politische Mehrheitsmeinung, wie er die bestimmt, erklärt er nicht. Und diese politische Mehrheitsmeinung ist wohl noch nicht Recht und Gesetz, sondern ist halt nur eine politische Meinung. Und der sollen wir jetzt also in vorauseilendem Gehorsam, weil das vielleicht später mal Gesetz wird, jetzt schon folgen. Das ist eine schwierige Vorstellung von Rechtsprechung. Also unser Job ist es, das Recht anzuwenden auf Einzelfälle. Dafür sind wir ausgebildet, dafür werden wir vom Steuerzahler auch bezahlt. Und hier zu verlangen, dass ich mich nicht am Recht orientiere, sondern an einer vermeintlichen, tatsächlichen politischen Mehrheitsmeinung, das geht halt an der Aufgabe der Justiz in einem demokratischen Rechtsstaat einfach knallhart vorbei. Man kann es sogar etwas zugespitzt so formulieren, Rosenfelder kritisiert Aktivismus, will aber selber Aktivismus. Also er will ja letzten Endes, dass, so verstehe ich ihn, dass wir uns über das geltende Recht hinwegsetzen und eine bestimmte Meinung jetzt in richterliche Entscheidungen ummünzen.
Ja, jetzt ist natürlich dieser Kommentar von Herrn Rosenfelder, den wir uns jetzt herausgepickt haben, weil es ja einfach so der Anlass dieser aktuellen Diskussion war, ist natürlich kein Einzelfall, ne, sondern es gab ja in der Vergangenheit immer wieder mal kritische Artikel über die Justiz, gerade wenn es um vermeintlich zu milde Urteile gegen Straftäter ging. Und wir hatten uns eben im Vorgespräch darüber unterhalten, da gab es ja jetzt auch im April diesen Fall aus der saarländischen Justiz, ne, wo es um die Tötung eines Polizeibeamten ging von einem Täter, der dann für unzurechnungsfähig in der konkreten Situation befunden wurde. Der ist dann eine relativ lange Zeit, wird er wahrscheinlich in der Psychiatrie untergebracht sein, ist aber jedenfalls nicht wegen Mordes an diesem Polizeibeamten verurteilt worden. Und auch das hat ja dann eine große Empörung, teilweise glaube ich sogar Bedrohung gegen die Richter ausgelöst und auch viel kritische Presse. Auch kritisch Polizisten, die sich dazu geäußert haben. Das wirft natürlich immer so ein bisschen die Frage auf, weil das immer wieder passiert. Hamburger Stadtpark, Vergewaltigungsurteile und sowas. Gibt es da einfach ein grundlegendes Missverständnis in der Bevölkerung aus Ihrer Sicht über die Arbeit von Gerichten oder überhaupt auch über deren Funktion in einem Rechtsstaat, über die Sie ja eben gesprochen haben?
Ich weiß nicht, ob es ein Missverständnis in der Bevölkerung gibt, dass manche richterliche Entscheidungen nicht ganz einfach nachzuvollziehen sind, weil sie sehr komplex sind, weil sie, so wie im Hamburger Stadtparkfall, in einem nicht öffentlichen Verfahren erfolgen, in dem sich nicht der Pressesprecher jeden Tag einfach draußen hinstellen kann und sagen kann, heute ist das und das passiert und das ist passiert und die Entscheidung wird jetzt möglicherweise noch getroffen oder auch nur das Urteil, das ja auch in nicht öffentlicher Verhandlung verkündet wurde, näher erläutern. Da haben wir natürlich ein gewisses Kommunikationsproblem, weil das Verfahren aus guten Gründen nicht öffentlich ist und sich dann hierzu erläuternd zu äußern, ist tatsächlich nicht ganz einfach. Ich finde, gerade das Hamburger Beispiel, da hat die Vorsitzende Richterin selbst dann irgendwann die Initiative ergriffen und ist an die Presse gegangen, hat sich interviewen lassen mit, wie ich finde, sehr bemerkenswerten und ganz herausragenden Interviews und hat da nochmal auch ihre Position, wie ich finde, sehr gut erklärt. Was den Fall in Saarbrücken angeht, hier drängt sich für mich fast auf, dass die Angehörigen, die Familie des getöteten Polizeibeamten nehme ich hier ausdrücklich aus, aber dass sich einige andere Akteure zusammengetan haben, um bewusst die Justiz zu delegitimieren. Also anders kann ich es mir kaum noch erklären. Also es wurde sich nie ansatzweise in der Sache auseinandergesetzt, sondern stattdessen hat man sich daran aufgehängt, dass dort aufgrund der Besonderheit des Verfahrens, es war nämlich eine Anklage und kein Sicherungsverfahren, im Tenor steht, der Angeklagte wird freigesprochen. Und diesen Freispruch, der die materiell-rechtliche logische Konsequenz ist, wenn ich jemanden anklage und es stellt sich dann spätestens in der Hauptverhandlung heraus, er ist schuldunfähig, sodass er nicht verurteilt werden kann, weil er keine Schuld auf sich geladen hat. Das,
der blieb dann stehen, ne?
Vorwegzustellen, Skandal, Freispruch für Polizistenmörder. Anstatt voranzustellen, Gott sei Dank, dieser Mann, der einen Polizisten getötet hat, bleibt jetzt erstmal für unbestimmte Zeit in der Psychiatrie. Das kann man fast nur noch als boshaft bezeichnen. Das ist jedenfalls keine Auseinandersetzung in der Sache.
Würden Sie sagen, dass sich in den letzten Jahren da so das Verhältnis zwischen Öffentlichkeit und Justiz verändert hat?
Da fehlen mir jetzt empirische Daten zu. Also ich glaube, Justiz ist schon immer kritisiert worden. Nochmals,
ist das schärfer geworden? Also ist das in Ihrer Wahrnehmung schärfer geworden, die öffentliche Kritik an der Justiz?
Da fehlt mir tatsächlich der historische Überblick, um das ernsthaft beurteilen zu können. Was ich jedenfalls bei manchen Medien feststelle, ist, dass es jedenfalls in meiner Wahrnehmung eine gezielte Delegitimierung ist. Es ist keine Auseinandersetzung mehr in der Sache, sondern es ist ein Abstempeln von Richtern als linksgrün versifften, also das ist nicht meine Sprache, aber linksgrün versifften Spinnern, die doch alle keine Ahnung haben. Und dann am besten, wenn eine Richterin die Vorsitzende war, dann kommt dann, der sollte man es mal richtig besorgen und dann wird die schon noch sehen, was sie davon hat. Und das ist vielleicht tatsächlich was, was wir vor den sozialen Medien vielleicht an Stammtischen mal irgendwie gehört hätten, aber da haben dann halt nur 2, 3, 4, 5 Leute zugehört und nicht ein potenzielles Millionenpublikum, so wie jetzt. Also insofern kann ich mir schon gut vorstellen, ohne das jetzt aber empirisch belegen zu können, dass vielleicht nicht in einem generellen Ton eine Verschärfung da ist, aber in der Verbreitungsmöglichkeit durch soziale Medien und dass jedenfalls einige Medienschaffende, aus welchen Gründen auch immer, das maße ich mir nicht an, das zu beurteilen, kein Interesse an einer inhaltlichen Auseinandersetzung mit juristischen Entscheidungen von Gerichten haben, sondern es ihnen tatsächlich konkret darum geht, die Justiz insgesamt als dritte Staatsgewalt zu delegitimieren.
Ja, das ist natürlich einerseits jetzt die Frage, wenn man sich diesen Kommentar in der Welt anschaut, das ist ja ein, ich unterstelle mal trotzdem ein kluger Mensch, der das geschrieben hat, auch wenn ich Herrn Rosenfelder jetzt nicht kenne, aber ich gehe mal davon aus prinzipiell. Und der war auch, er glaube ich sehr genau weiß, was er da schreibt, wenn er im Grunde ja fordert, dass die Justiz mal so das Recht eigentlich beiseite lassen soll. Und da stellt sich ja dann so ein bisschen die Frage, wie gehe ich denn damit als Justiz jetzt um? Also denn wenn hilft da überhaupt noch, sich besser zu erklären, was man immer sagt in der justiziellen Öffentlichkeit, aber ja, wir müssen das besser erklären, damit die Leute es verstehen. Funktioniert natürlich auch nur dann, wenn die Menschen das auch verstehen wollen oder daran ein Interesse haben. Glauben Sie, dass diese gegenseitige Kommunikationsbasis dann noch vorhanden ist? Also wenn gerade bei diesen Themen, diesen hitzigen Themen wie Migration oder solchen schweren Straftaten, ne?
Wenn sie nicht vorhanden ist, dann müssen wir weiter dafür sorgen, dass wir sie schaffen. Also, ne, also mein Job ist ja nun Justizkommunikation als Pressesprecher des Oberlandesgerichts und ich bin auch für die beiden Münchner Landgerichte und das Bayerische Oberste Landesgericht auch noch zuständig. Und ich bemühe mich tatsächlich ja jeden Tag, ne, mit 75% meiner Arbeitskraft, so ist jedenfalls die offizielle Verteilung, darum, unsere Entscheidung zu erklären, mit Journalisten auch auf Nachfrage nochmal zu sprechen, wenn sie etwas nicht verstanden haben. Nur wenn natürlich jemand von vornherein gar nicht bereit ist, sich auf eine Diskussion einzulassen, dann wird es relativ schwierig. Also an der Stelle, ich weiß nicht, ob Herr Rosenfelder Ihren Podcast hört, aber melden Sie sich sehr gerne.
Herzliche Einladung zum Gespräch mit Herrn Lafleur, geht raus.
Darüber sprechen. Und ich erlaube mir bei Journalisten, die ich zumindest aus irgendeinem Zusammenhang mal kenne, wenn ich finde, dass sie an einer Stelle einfach Dinge schreiben, die so nicht richtig sind, dann auch den Kontakt durchaus aufzunehmen. Die allermeisten nehmen diesen Kontakt dann auch gerne auf. Wenn sie mal einen Fehler gemacht haben, was ja vielleicht auch gelegentlich mal einem Journalisten passieren soll, dann korrigieren den sehr viele auch. Andere, gerade die der Justiz dann irgendwie Schmallippigkeit unterstellen, reagieren dann ihrerseits dann ein bisschen beleidigt darauf, wenn man sie auf Ungenauigkeiten hinweist. Aber insgesamt habe ich damit durchaus gute Erfahrungen gemacht. Und wir versuchen das mit unserer Pressestelle hier auch ganz aktiv zu fördern, indem wir beispielsweise, nachdem ich die Pressestelle übernommen habe, mit einem Team einen Jurakurs für Gerichtsreporter eingeführt haben, bei dem wir also ein Forum schaffen, bei dem wir tatsächlich ein paar juristische Basics einfach unterrichten, also als ob wir erst 2 Semester-Studenten vor uns hätten und gleichzeitig aber natürlich auch das Gespräch suchen und dann auch mit einem Journalisten von der Welt nochmal über Paragraph 185 und 188 StGB diskutieren und nochmal den Unterschied zwischen Strafanzeige und Strafantrag erklären, der dann manchmal in der sehr aufgeheizten Berichterstattung über die Habeck-Schwachkopf-Affäre dann mal ein bisschen durcheinander geht. Und meine Erfahrung ist damit durchaus positiv. Insofern auch da die Einladung an Herrn Rosenfelder. Nächster Jurakurs voraussichtlich am 17. Juli. Ich bereite gerade die Einladung vor. Kommen Sie gerne vorbei.
Die Einladung steht und ist hiermit versendet. Jetzt ist natürlich, Sie hatten es ja eben schon angesprochen, die mediale Landschaft hat sich ja ziemlich verändert. Das sind ja gerade nicht nur die Medien und die altbekannten Institutionen, vor denen sich die Justiz ein Stück weit verantworten muss, sondern es ist ja auch die Öffentlichkeit in den sozialen Medien. Inwiefern hat sich Ihre Arbeit als Pressesprecher daran ausgerichtet, oder also wenn es eigentlich auch nicht vielleicht nicht mehr genügt, nur mit Journalisten zu reden? Also was macht man, um so dieser Welle in den sozialen Medien vielleicht irgendwie zu begegnen?
Das ist tatsächlich ein Punkt, der mich beschäftigt, seitdem ich diese Pressestelle übernommen habe, nämlich in welcher Form können wir auch auf Social Media aktiv werden? Bisher machen wir das nur in einem sehr begrenzten Bereich mit meinem privaten LinkedIn-Account, mit dem ich mir dann gelegentlich erlaube, so wie hier bei dem Beitrag in der Welt, da mal auf LinkedIn einen Kommentar zu schreiben. Der vorhin von Ihnen bereits erwähnte Kollege Marc Petit, Grüße an dieser Stelle aus Schleswig-Holstein, ist da schon viel, viel weiter als wir und hat ein fantastisches Social-Media-Team, mit dem tatsächlich sehr, sehr originell, sehr konstruktiv auf ganz vielen Ebenen diskutiert wird, also auf diversen sozialen Medien, also nicht nur auf LinkedIn, einem ja noch vergleichsweise harmlosen Umfeld, in dem die Leute üblicherweise relativ höflich miteinander umgehen, aber auch auf Facebook, wo dieser Höflichkeitsanteil vielleicht schon deutlich geringer ist und auch da den Ansatz wählt, Dinge immer wieder sachlich, freundlich zu erklären. Also ich kann natürlich nicht als Justiz jetzt anfangen, auf Social Media dann zurückzupöbeln. Also das wäre jedenfalls nicht mein Ansatz. Also geht halt erstmal alle Jura studieren, dann versteht ihr unsere Entscheidung schon. Also das wäre tatsächlich grob falsch, sondern stattdessen, okay, Sie kritisieren das und das. Ich kann verstehen, dass wenn man nur das liest, ne, wenn ich nur, also bei NIOS ist ein Beitrag über dieses Saarbrücker-Verfahren, da taucht das Wort Unterbringen in einem psychiatrischen Krankenhaus nicht auf. Dafür betont eine Moderatorin, die nur mit Vornamen genannt wird, 10-mal, der sei jetzt freigesprochen. Und da denke ich mir natürlich, wenn ich das sehe, ja, da erschießt einer einen Polizisten und der wird freigesprochen. Und sonst passiert nichts. Dann kann ich sehr gut verstehen, dass man sich in der Bevölkerung empört. Wenn man aber dann, okay, pass auf, ja, der ist freigesprochen worden, der ist aber im psychiatrischen Krankenhaus untergebracht worden. Und das bedeutet, der kommt da nur dann wieder raus, wenn er nicht mehr gefährlich ist. Wenn ich dann diese Info dann noch hinzugebe, dann kann ich vielleicht erreichen, dass in der Bevölkerung jedenfalls ein bisschen mehr verstanden wird.
Was mich jetzt noch interessieren würde, wenn wir die Perspektive mal umdrehen, und zwar die Frage, was macht das denn eigentlich auch mit der Justiz oder mit der Arbeit der Gerichte? Man stellt sich ja die Frage, also ich habe das jetzt noch nie erlebt, aber man ist jetzt Richter in so einem öffentlichkeitswirksamen Verfahren, wo es zum Beispiel um eine Zurückweisung an der Grenze geht oder wo es um so eine Straftat geht und man kriegt dann diese Presse. Was haben Sie da mal mit Kollegen gesprochen oder so? Was glauben Sie, was macht das mit der Arbeit? Ist das auch so ein, kann das ein Chilling-Effekt, wenn man so schon sagt, so ein Abschreckungseffekt auch sein, dass man vielleicht irgendwie voraus allem Gehorsam dann doch mal, weiß ich nicht, ein Jahr mehr gibt oder so? Was glauben Sie, sind ja auch nur Menschen, die da sitzen.
Natürlich sind es nur Menschen, die da sitzen. Also die Kollegen, die sagen, ich lese das alles gar nicht, das interessiert mich alles gar nicht, da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das so hundertprozentig zutrifft. Mein Eindruck ist, dass es an der Art und Weise, wie das Gericht im Kern arbeitet, nämlich bei der Wahrheitsfindung, nichts entscheidend jedenfalls ändert. Also die Vorstellung, die Zeitung mit den großen Buchstaben schreit nach Blut. Na gut, dann gehen wir eben 2 Jahre länger, dann müssen wir morgen nicht lesen, was wir für linksradikale Weicheier sind. Das halte ich tatsächlich für ausgeschlossen. Aber das.
Nee, klar, war natürlich auch ein überspitztes Beispiel jetzt. Also das, klar, von das mir natürlich auch. Keiner, der ein gewisses Verantwortungsbewusstsein in seinem Job hat. Aber ne, also es ist natürlich schon die Frage, inwiefern man sich da als Gericht auch irgendwie gegen wappnen muss oder irgendwie so. Da lehnt sich wahrscheinlich nicht jeder entspannt zurück im Schaukelstuhl und sagt, ach gut, das lasse ich jetzt mal an mir vorbeiziehen. Und das macht ja auch was mit den Menschen.
Also, es macht ganz bestimmt was mit den Leuten. Also, wenn, wie es mir jetzt von dem Fall aus Saarbrücken berichtet wurde, dann Morddrohungen an die Richter kommen. Das ist ja dann auch immer recht bezeichnend, dass die jeweiligen Leute, die das machen, greifen sich auch immer die vorsitzende Richterin. Also am liebsten noch, wenn es eine Frau ist, dann macht es irgendwie offenbar noch mehr Spaß, dagegen zu agitieren. Dass da halt 5 Leute oben sitzen, nämlich 3 Berufsrichter und 2 Schöffen bei einer Schwurgerichtssache, gerät dann offenbar irgendwie ein bisschen in Vergessenheit. Aber nein, klar ist das nicht angenehm, wenn man in dem Fall jetzt bei einer Bedrohung Opfer einer Straftat wird. Das ist ja auch dieses völlig verquere, ehrlich gesagt, dass also Leute, die meinen, man habe eine Straftat falsch beurteilt und habe eine falsche Rechtsfolge gewählt, die begehen dann selber eine Straftat, indem sie einen jetzt mit dem Tode androhen oder irgendwie androhen, sie würden den Kindern irgendwie etwas antun. Und also wir haben in meinem Gericht tatsächlich auch eine Psychologin, die sich gerade sehr intensiv mit diesem Thema auseinandersetzt, was es mit den Kollegen macht, wenn sie unter Feuer geraten. Also insbesondere unter mediales Feuer, was ja auch passieren kann, aber auch unter Feuer auf den sozialen Medien und arbeiten da. Also sie arbeitet derzeit, ich begleite ein bisschen an einem Konzept, wie man da den Kollegen auch helfen kann in den konkreten Situationen.
Ja, vielleicht zum Abschluss noch eine Frage. Das eine ist ja so die persönliche Ebene, über die wir jetzt gerade gesprochen haben. Das andere ist ja so die strukturelle Ebene, wenn man sich die Justiz anschaut. Sie kennen ja wahrscheinlich auch das Justizprojekt des Verfassungsblocks, die sich damit auseinandergesetzt haben, wie jetzt, ich sag mal so, aufkommende autokratische Strömungen die Justiz angreifen könnten, weil das ja mal ein beliebtes Opfer ist und dass dabei auch so öffentliche Delegitimierung eben eine große Rolle spielt. Das war auch etwas, was in diesem Bericht thematisiert wurde. Ist das auch was Ihnen Sorgen macht? Also ohne, dass ich Herrn Rosenfelder da jetzt unbedingt unterstellen will, dass er jetzt irgendwie die Gewaltenteilung in Deutschland abschaffen will, aber dass so eine gewisse, naja, auch irgendwo orchestrierte Empörungswelle auf Dauer dazu führt, dass sich da auch strukturell was verschiebt in Deutschland.
Also es kann jedenfalls dazu führen, dass die Bevölkerung uns nicht mehr so vertraut, wie sie es derzeit noch macht. Also wenn Sie sich diese klassischen Untersuchungen anschauen, welchen Institutionen bringen Sie am meisten Vertrauen mit in Deutschland, ist bei der Justiz auch schon weniger geworden. Also und wenn dieses Vertrauen halt tagtäglich bombardiert wird, dann kann es theoretisch jedenfalls genauso kommen, dass die Menschen sich sagen, ja gut, dann müssen wir unsere Probleme irgendwie anders lösen, weil die Justiz kriegt das ja nicht hin. Ja. Das ist, glaube ich, eine Stufe, zu der wir, jedenfalls wir beide wahrscheinlich auch gar keinen Fall hinwollen. Und darum erachte ich es auch als so wichtig, dass die Justiz ihre Entscheidungen auch richtig erklärt. Und dass wir uns auch die Mühe geben, auch auf Nachfragen, auch wenn ein Bürger mir schreibt und er sagt, er hat etwas nicht verstanden, der wird auch eine Antwort von mir bekommen. Jetzt keine Information zu den Personen der Angeklagten natürlich, aber wenn er mich fragt, warum kommt denn da das und das raus und nicht das und das, und ich kann es ihm erklären, dann werde ich das auch tun. Und diesen Kontakt sollten wir unbedingt auch weiter wählen. Wir machen das bei uns zum Beispiel unter anderem dadurch, dass wir Schulklassen jeden Tag durch unser Gebäude leiten und denen jeweils eine Stunde, natürlich nicht lang, um den Rechtsstaat einmal kurz durchzugehen, aber jeden Tag, also an 5 Tagen die Woche mittlerweile, fast 52 Wochen im Jahr, haben wir hier Gruppen, denen wir erklären, wie der Rechtsstaat funktioniert. Und auch damit kann man dann wiederum einen Beitrag zur Stärkung des Vertrauens in den Rechtsstaat leisten.
Ja, ich hoffe, dass wir das auch heute geleistet haben mit unserem Gespräch, zumindest in ganz klein. Ich danke Ihnen recht herzlich, Herr Lafleur, für das Gespräch und die Einladung an Herrn Rosenfeld zum Gespräch in unserem Podcast steht natürlich. Dankeschön.
Sehr gut. Wunderbar. Danke.
Das Bundesverfassungsgericht.
Am Dienstag hat Karlsruhe über 58 Cent verhandelt, wie es in einem Artikeleinstieg des, wie die Ironie es so will, ZDF so schön heißt. Aber in gewisser Weise geht es dann doch um Millionen mindestens. ARD und ZDF wollten sich die Erhöhung des Rundfunkbeitrags einklagen. Dieser Beitrag hätte eigentlich zum 1. Januar 2025 von 18,36 Euro auf 18,94 Euro steigen sollen. Also muss man einmal ganz kurz ausholen, wie das mit diesen Gebühren eigentlich funktioniert. Es gibt dafür eine Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten, kurz die KEF. Das sind 16 unabhängige Sachverständige, die von den Ministerpräsidenten der deutschen Bundesländer für 5 Jahre berufen werden. Und diese KEF hat im Februar 2024 empfohlen, den Rundfunkbeitrag anzuheben um 58 Cent, da die Bundesländer sagten, nö.
Ja, das klingt ja erstmal so ein bisschen nach Trumpismus, ne? Also einfach zu sagen, nee, das machen wir jetzt nicht, obwohl das eigentlich alles so geplant war und es da extra eine Kommission für gibt. Aber die Bundesländer argumentieren ja unter anderem damit, dass die KEF sich selbst danach noch korrigiert habe, ne? Also tatsächlich legte die KEF ja Anfang 2026 einen Zwischenbericht vor und da hat sie diese 58 Cent ja zumindest auf 28 Cent herunter korrigiert ab Januar 2027 dann. Also das käme dann ja noch.
Genau, die KEF ging nämlich davon aus, dass es mehr zahlungsfähige Wohnungen geben werde. Glaubt man vielleicht gar nicht, Stichwort Wohnungsbau, aber das war die Annahme. Mehreinnahmen führen dann zu Rücklagen, die in den Finanzbedarf einfließen müssten und zudem hoffte man noch auf Einspareffekte. Und dann ist da aber natürlich auch noch die Politik. Hätten wir die KEF-Empfehlung 1:1 umgesetzt, hätte uns der Landtag in Sachsen-Anhalt hochkant rausgeschmissen. Das sagte Rainer Robra, Staatsminister in Sachsen-Anhalt. Und ich darf daran erinnern, dort wird übrigens gewählt im September. Entsprechend ist da eben die Stimmung gewesen.
Genau, spielt natürlich auch immer so ein bisschen Wahlkampf mit rein, ne? Jetzt für das Bundesverfassungsgericht wird das wahrscheinlich eher weniger eine Rolle spielen. Aber wie ist es denn in Karlsruhe gelaufen in der Verhandlung?
Ja, wahrscheinlich weniger, ne? Wir wissen ja, Karlsruhe ist ja auch mal ein bisschen politisch drauf. Also Habert sagte, es wäre intensiv verhandelt worden. Das ist nicht verwunderlich. Es geht ja nicht um 58 Cent, sondern um Grundsatzfragen im Zusammenhang mit 11 Milliarden, die der öffentlich-rechtliche Rundfunk jedes Jahr bekommt. Das muss man sich nochmal ganz kurz auf der Zunge zergehen lassen. 11 Milliarden. Das ist der fetteste Rundfunk wahrscheinlich auf diesem Planeten. Naja, da muss eine alte Frau lange verstricken und ein Zeitungsredakteur muss dafür auch relativ viele Zeilen zusammenschreiben. Das ist so ein bisschen auch die Gemengelage. Deswegen wird das natürlich auch in bestimmten Printmedien zum Beispiel dann auch besonders kritisch beäugt, wenn es um solche Beitragserhöhungen geht. Und ein Großteil dieses Geldes geht eben nicht für tolle Nachrichten auf, die jetzt uns vor Desinformation retten und ähnliches, was dann in der politischen Debatte gerne besprochen wird, sondern eben für üppige Pensionen. Weshalb die Sender argumentieren, für ihre Transformationen bräuchten sie, also wenn sie weiter investieren sollen, na klar, noch mehr Kohle.
Ja, und ich meine, also der öffentliche Rundfunk hat ja auch in den letzten Jahren jetzt nicht unbedingt eine steile Kurve nach oben in der Beliebtheitsskala hingelegt. Deswegen ist es natürlich auch keine unpopuläre Forderung, den zu kürzen. Aber es ist natürlich auch eine unpopuläre Forderung, noch mehr Geld zu verlangen jetzt dafür in diesem aktuellen Zeitgeist.
Ja. Ja, genau deshalb wurde in Karlsruhe auch über die Beitragsakzeptanz gesprochen. Also da ragt das Politische dann doch ganz deutlich rein. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk stammt aus seiner Zeit voller Kassen und fehlender Alternativen. Und naja, das hat sich heute praktisch auf den Kopf gestellt. Die Kassen sind leer und Alternativen gibt es eine ganze Menge. Ich kann anekdotisch berichten, dass ich vor ein paar Jahren noch, als ich dann selbst fürs ZDF unterwegs war, ein paar Jahre ist das, sehr viele Jahre her, ehrlich gesagt, aber da fand ich es immer ganz beeindruckend. Wir waren dann da mit dem Wagen und und mit jemandem für Ton und mit jemandem für Licht und dann war Redakteur da und da war ich da, also praktisch mit so einer kleinen Reisegruppe. Und dann kam irgendwer vom Privatsender an und der hatte dann seine Lampe auf der Kamera installiert und ja, hat das praktisch alles selbst gemacht als ein- bis zwei-Mann-Show. Also da merkst du schon, wie die Budgets da unterschiedlich sind. Naja, nach der Rechtsprechung ist es jedenfalls möglich, von diesen KEF-Empfehlungen abzuweichen. Da gibt es also schon einen Spielraum, aber nur unter sehr strengen Voraussetzungen. Und nur dann, wenn das dem Schutz des Rundfunks vor staatlicher Einmischung dient. Man darf also mit anderen Worten nicht einfach von den KEF-Empfehlungen abweichen, weil es irgendwie politisch opportun ist. Insofern ja, ist das Politische dann doch wieder auch begrenzt. Ob das hier so eine Abweichung ist, oder nur ein kluger Buchungstrick, auch dieses Wort kam in der Berichterstattung über diesen Karlsruher Termin vor. Das hat man jetzt in Karlsruhe ausgiebig debattiert. Da wurden auch wohl sehr viele Fragen gestellt. Das wurde auch hier und da notiert. Bei der Zeit wähnte man auch die AfD mental anwesend. Sprich, es ginge doch ums ganz große Ganze. Obwohl Habert das in seiner Einführung ausdrücklich anders gesehen hatte. Nach ihm sollte es nämlich gerade nicht gehen um gesellschaftlich diskutierte verfassungsrechtliche Fragen zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das ist dann eben dieses, es ist doch alles zu teuer und macht das alles klein und weg und so weiter. Also die ganze AfD-Schiene, die Arbeit muss man auch da fairerweise dazu sagen, ÖRR-Kritik beschränkt sich nun weiß Gott nicht nur auf die AfD, sondern da gibt es ja auch was, was man kritisieren kann. Naja, wir wollen mal sehen, was ein Ministerpräsident Höcke in Sachsen-Anhalt da macht. Der hatte ja angekündigt, den Medienstaatsvertrag schlicht aufzukündigen. Da auch diese Wellen gehen zurzeit durchs politische Berlin, weil das auch andere Staatsverträge betreffen könnte. Naja, in ein paar Monaten urteilt dann Karlsruhe. Dann allerdings hat auch der Osten schon gewählt.
Wie meinen?
Und apropos öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Der hat sich bei seinen Berichten über Elon Musk nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Da kommt jetzt wieder alles zueinander. ÖRR-Kritik, Medienkritik, Musk-Liebe, AfD, Unwohlsein gegenüber dem Öffentlich-Rechtlichen und so weiter. Jedenfalls hat das ZDF jetzt eine Unterlassungserklärung gegenüber Elon Musk abgegeben. Ich zitiere, das ZDF bestätigt, dass Elon Musk über eine deutsche Anwaltskanzlei eine Unterlassungserklärung zur Anfangsmoderation der Sendung ZDF heute live vom 12. Juni 2026 mit dem Titel Ausschreitung in Belfast, wie Musk die Proteste befeuert, gefordert hat. Das ZDF hat diese abgegeben und die fragliche Passage in der Anmoderation entfernt. Bereits am Samstag hatte das ZDF die Sendung mit einem korrigierenden Transparenzhinweis versehen.
Das ist ja jetzt schon mal kein so unbedingt ganz gewöhnlicher Vorgang, dass der reichste Mann der Welt aus Übersee gegen eine ZDF-Anmoderation gerichtlich vorgeht. Ich weiß, er arbeitet sich ja doch gerne schon mal so am linksliberalen Spektrum auch in Deutschland ab, aber das ist ja schon eine bemerkenswerte Geschichte. Ne? Was, da muss man vielleicht mal kurz sagen, was ist da eigentlich anmoderiert worden? Was haben die da gesagt?
Ja genau, es geht, das kann man Musk, glaube ich, unterstellen, hier nicht alleine um Ehrschutz oder sowas. Ich glaube, ihm könnte es egaler nicht sein, was man im ZDF über ihn berichtet, sondern es wird da wohl eher um das ganze große ideologisch Ganze gehen, sprich die Medien. Musk sagt ja gerne, die Medien seid jetzt ihr zu seinen Ex-Usern. Also die Medien würden immer die Migrationsprobleme bemänteln und dergleichen ist ja bei Musk immer Thema. Und deswegen hat er das jetzt hier wahrscheinlich einfach nur genutzt, um strategisch seinen Punkt zu machen. Also worum ging es? Es geht um die Unruhen in Belfast. Wir haben die Bilder wahrscheinlich alle gesehen. Da hat es ziemlich gebrannt. Musk hatte dann auf seiner Online-Plattform X einen Protestaufruf des britischen Rechtsextremisten Robinson geteilt. In der Anmoderation zu dem ZDF-Beitrag hieß es, Robinson und Musk hätten, Zitat, zur Jagd auf Migranten aufgerufen. Ausschlaggebend war die Attacke eines Sudanesen gewesen, der, so jedenfalls die Berichterstattung und entsprechende Bilder, versuchte, sein Opfer auf offener Straße zu enthaupten. Und das hat dann eben zu Krawall geführt. Wörtlich, Zitat, ein rassistischer Mob macht daraufhin Jagd auf Migranten. Dazu aufgerufen hatten ein britischer Rechtsextremist und Tech-Milliardär Elon Musk.
Ich meine, das ist natürlich jetzt auch schon eine harte Unterstellung, muss man schon sagen, also für das Teilen eines Posts. Ich weiß jetzt nicht genau, was der gepostet hatte, aber das dann daraus zu machen, hat dazu aufgerufen, Jagd zu machen, ist natürlich schon ein bisschen steil. Wobei ich mich auf der anderen Seite auch immer wieder ein bisschen wundern muss, doch wie dünnhäutig dann ja schon mal so die Leute wie Musk und Co. reagieren, wenn sie ja selber schon mal bei ihren Takes auch mit der Wahrheit, ich sag mal, ein bisschen großzügiger sind, ne, oder mit der genauen Darstellung der Tatsachen.
Ja, wie gesagt, es geht ihm, glaube ich, weniger darum, dass er, also kann auch sein, dass er dünnhäutig ist, aber ich würde ihm unterstellen wollen, dass es eher jetzt darum geht, einen Punkt zu machen, wie verlogen doch die Medien sind.
Er nutzt es natürlich für sich, ne? Klar, also das so taktisch wird er sicherlich vorgehen, da stimme ich dir zu, ja.
Da gehe ich fest von aus und ja, weil du fragtest, ich komme gleich dazu, was jetzt an den Vorwürfen dran sein sollte. Also Musk selbst ist durchaus gefürchtet, was sowas angeht. Auch die britische Rundfunkanstalt BBC hatte er mal verklagt auf insgesamt 10 Milliarden US-Dollar. Und gegen die New York Times hat ja Trump mehrfach geklagt. Also das ist ja bei denen schon ein Thema. Mhm. Wobei in beiden Fällen, würde ich vermuten, geht es darum, vor allen Dingen zu sagen, die Lügenpresse berichtet immer falsch. In diesem Fall hat die Abmahnung übrigens Joachim Steinhüffel formuliert, der ja den meisten wahrscheinlich bekannt sein dürfte und der selbst ja auch in Sachen Meinungsfreiheit, ich sag mal meinungsfreudig unterwegs ist. Also was ist dran an diesen Vorwürfen jetzt? Also diese explizite Forderung, Jagd auf Migranten zu machen, die hat es so jedenfalls nicht gegeben, das muss man wirklich mal festhalten. Musk verbreitete Robinsons Beitrag mit diesen Worten weiter: Nur wenn wir wiederholt und laut protestieren, wird sich etwas ändern. Und Robinson selbst hatte formuliert, das gesamte Vereinigte Königreich gehe auf die Straße, nachdem unser Volk erneut von Eindringlingen angegriffen worden sei. So, das ist jetzt wirklich keine Rocket Science, dass Musk sich mit Rechtsextremen gemein macht, ist offenkundig. Er trat ja auch immer mit der AfD auf und so weiter. Also ich möchte jetzt nicht als Verharmloser dastehen. Aber er hat nun mal nicht gesagt, dass jetzt auf Jagd auf Migranten geblasen werden sollte. Das ist journalistisch höchst unsauber. Und für 11 Milliarden kann man wohl tatsächlich etwas mehr Augenmaß erwarten.
So, bevor wir jetzt zum Schluss kommen, wollte ich dich mal fragen, Henrik, bist du eigentlich Fan von so Vorabendserien, ARD-Vorabendserien, sowas in die Richtung?
Glühend, wie du dir vorstellen kannst,
ja. Hab ich mir gedacht, ja. Ich kenne die eigentlich auch nur meistens vom Namen, zum Beispiel diese Serie Um Himmels Willen. Da geht es, glaube ich, irgendwie um eine Nonne. Ich habe mir gedacht, die Geschichte, die ich jetzt noch erzähle, die passt vielleicht in so ein Drehbuch ganz gut rein. Aber die hat sich tatsächlich ereignet. Und zwar hat das Landgericht in Würzburg nun eine Prostituierte zu 2 Jahren und 10 Monaten Haft verurteilt, weil sie, und jetzt halte ich fest, einen katholischen Priester mit Nacktfotos erpresst hatte.
Mit Nacktfotos, aber was? Also von wem denn Nacktfotos? Mit ihren eigenen oder mit seinen? War er nackt oder was ist passiert?
Mit seinen. Also sie hat ihn, glaube ich, also in flagranti sozusagen aufgenommen, ohne dass er davon wusste. Also das fing so an, die beiden kannten sich wohl schon länger, richtig intensiv im Sinne von, da war dann irgendwann eine Kundenbeziehung da, wurde dieser Kontakt dann so ab 2022 und im Januar 2023 dann gab es dann eben nicht nur diesen sexuellen wahrscheinlich Kontakt, sondern hat sie ihm dann noch erzählt, dass sie angeblich Leukämie habe und hat dann in den Folgemonaten von ihm mehrfach Geld für erfundene Behandlungskosten abgeschwatzt. Parallel dazu hat sie ihn dann eben mit diesen Nacktbildern, die sie gemacht hat, unter Druck gesetzt, damit er das auch halt weiterhin schön bezahlt, weil er wahrscheinlich irgendwann mal Fragen gestellt hat oder so, ne? Das geht ja nicht. Und die Sache vor allem auch nicht ans Bistum gelangt, weil er halt, ne, also der hat ja was zu verlieren. Also katholische Priester muss man ja nicht erklären, die sind ja zur Enthaltsamkeit verpflichtet. Und es ziemt sich natürlich nicht, dann mit einer Prostituierten in flagranti fotografiert zu werden. Und im Endeffekt soll er insgesamt über 250.000 Euro gezahlt haben, teils als Behandlungskosten und am Ende dann irgendwie so als klassisches Schweigegeld einfach.
Gut, aber strafrechtlich ist das ja dann auch nicht schwierig zu beurteilen oder gab es da irgendwelche Streitpunkte?
Nee, ich glaube an sich war das schon relativ klar. Also wir haben hier mehrere Betrugstaten, also wegen der erfundenen Krankheit und dann eben zusätzlich noch die Erpressung, als es dann dazu überging und wegen der Drohung mit der Veröffentlichung dieser Bilder. Kam auch noch eine Strafbarkeit hinzu wegen Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen, weil sie die Fotos eben halt heimlich gemacht hatte, er wusste nichts davon. Spannend an dem Fall, abgesehen von der persönlichen Konstellation, war halt eher so die Kombination, also dass so diese Täuschung erst erfolgt und dann quasi dann hinterher diese Bilder als Druckmittel eingesetzt wurden, um das Ganze weiter zu betreiben.
Und wie kam man dann auf knapp 3 Jahre Haft? Das ist ja schon eine Menge.
Das ist schon recht ordentlich und lag vor allem hier an der Schadenshöhe und der Dauer des Geschehens. Also der Priester war nicht das einzige Opfer, sondern sie hat auch noch andere Leute erpresst. Ging das über mehrere Jahre und wir sprechen, glaube ich, insgesamt von rund 350.000 Euro gegenüber allen Opfern zusammengenommen dann. Außerdem hat das Gericht wohl auch berücksichtigt, dass die Angeklagte gezielt eine besonders sensible Lage, also bei diesem Priester halt eben ausgenutzt hat, weil für den so ein Skandal ja doch recht unangenehme Folgen haben kann. Und die Strafe wurde aber letzten Endes im Rahmen so einer Verfahrensabsprache festgelegt, eines Deals, wenn man so will, was den Strafrahmen dann auch so ein Stück weit erklärt, ja.
So, also richtig gut kommt der Priester jetzt nicht davon.
Nee, der kommt auch nicht so richtig gut davon, weil er ist natürlich einerseits das Opfer in dieser Geschichte, aber der hat jetzt auch ein kirchenrechtliches Verfahren am Hals. Und zwar wegen seines Fehlverhaltens, weil an sich natürlich nicht verboten, so eine Prostituierten zu gehen, per se mal, ne? Aber wenn man Priester ist, nicht so cool und die...
Derzeit ist es nicht verboten für die Kunden, aber Stichwort skandinavisches Modell heißt es, glaube ich, da will man dann ja die Freier bestrafen und die Prostituierten nicht. Aber gut, du hast völlig recht, derzeit ist es erlaubt.
Genau, aber eben nicht nach dem Recht der Kirche, die das natürlich sanktionieren kann und auch wahrscheinlich wird. Für die Strafbarkeit der Prostituierten spielt das natürlich keine Rolle, denn unterm Strich Erpressung bleibt Erpressung. Und mit diesem schönen Schlusswort aus der ARD-Vorabend-Rubrik entlassen wir euch dann für heute, würde.
Großartig. Gefällt mir gut die Rubrik. Mal gucken, was wir noch für Serien, Drehbücher hier abfeuern können. Das war's für Folge 100. Irgendwie dann doch unglamourös fast. Aber
wir hatten ja Pia dabei. Das ist ja auch schon sowas wie ein Stargast. Oder?
Das ist ein Stargast, das stimmt. Aber ich möchte nur mal zum Vergleich heranziehen. Robin Alexander und Dagmar Rosenfeld nehmen im Herbst in der Elfie auf. Das ist so das Kaliber, was ich mir hier für unseren Podcast wünsche. Das wäre auch vom Anfahrtsweg für mich ganz gut. Naja, vielleicht klappt das ja bei der 150. Folge, aber gut. Also, das war's für diese Folge. Wir sagen Danke an Janina Schäffer und Jonas Scherner aus der Redaktion. Dank an unseren Producer Matthias Pletz, der jetzt noch ans Schneiden geht, so spät abends. Das ist Einsatz. Dank an euch fürs Zuhören. Abonniert den Podcast, sagt es weiter, wenn es euch gefällt und schreibt uns, wenn nicht, an gerechtigkeit-loseblatt@nrw.de. Bis nächste Woche und bis zu den nächsten 100 Folgen. Bleibt uns gewogen.
Genau. Ciao.